Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Persönlich. Esther Schneider im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast mit dem Persönlich in Niederohrdorf. Das ist eine Gemeinde mit ungefähr 2'500 Einwohnern im Bezirk Baden im Kanton Aargau. In dieser Gegend aufgewachsen, nämlich in Längnau und in Wettigen, sind auch meine beiden Gäste. Das sind der Christoph Baumann. Er ist Jazzmusiker. Er spielt als Pianist in verschiedenen Formationen im In- und Ausland. Am liebsten improvisierte Musik. Er komponiert aber auch für Theater, Film oder Ballett und er unterrichtet an verschiedenen Hochschulen. Der Christoph Baumann ist 53, lebt mit seiner Familie in Wettigen. Mein zweiter Gast, das ist Hanna Zweig. Sie ist ausgebildete Ärztin, Pathologin und Gerichtsmedizinerin. Mit 60 hat sie aufgehört zu arbeiten als Ärztin und ist nochmal an die Universität gegangen und hat Geschichte studiert. Heute forscht sie über die neuere schweizerisch-jüdische Geschichte. Gerade jetzt ist ihr ein Buch herausgekommen über einen jüdischen Seidenindustriellen. Hanna Zweig hat 3 Kinder und 5 Enkelkinder und lebt in der Nähe von Zürich. Hanna Zweig, wann haben Sie das letzte Mal Musik gehört?
Am letzten Donnerstag nach den 5, da hat mein jüngster Enkel Trompete geübt.
Das ist aber hart.
Ich bin unmusikalisch und höre eigentlich nur, eben, wenn sie üben oder gelegentlich einmal in einer Schulaufführung.
Also unmusikalisch, das heisst, Sie hören auch nie etwas am Radio, gehen nie in ein Konzert?
In ein Konzert gehe ich nie am Radio höre. Hintergrundmusik.
Also so genau und einfach so plätschernd?
Ja, wenn mich ein anderes Geräusch stört.
Ja, haben wir es.
Ich weiss schon, das ist für einen Musiker natürlich eine Affra.
Ja, ich finde es wunderbar. Ja, Sie sind das Feindbild per se. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man auf der falschen Seite von der Musik Musik hören muss. Nämlich dann, wenn jemand übt, das ist unangenehm. Und da, wo vorne...
Das stört mich
stört
überhaupt
sie nicht.
Aha.
Ja.
Musik gut. Stört mich nicht.
Ah, dann ist...
Das stört sie nicht.
Nein.
Aber so quasi um den Lärm zu vertreiben, Musik hören, das muss sie ja bis tief rein kränken.
Ja, es geht. Ich finde natürlich...
Oder wehtun. Wehtun.
Ja, man ist sich ja einiges gewöhnt und wird abgehärtet mit der Zeit. Aber ich finde es natürlich persönlich als Musiker schon ein bisschen schwierig, dass eigentlich quasi Musik mit dem Lichtschalter bedient wird und der tröpfelt da irgendwelche Müll zu irgendwelchen Boxen aus, die eben nicht stören. Das ist leider heute so. Es ist auch ein bisschen eine Art von Umweltverschmutzung, finde ich. Und ich versuche natürlich eher das Gegenteil, nämlich dass dann, wenn man Musik hört, richtig hört. Aber das ist auch nicht so einfach. Da muss man nämlich Zeit haben und wach sein. Dann schläft man ein. Mir geht es manchmal so, wenn ich Musik höre und nicht fit bin. Dann schläfe ich manchmal ein. Oder? Das ist dann auch nicht die Idee.
Ich schlafe in der Regel ein, wenn jemand schwätzt.
Oh!
Und wenn ich nicht schlafen kann, dann suche ich einen Sender am Radio, der schwätzt.
Ja, das da wird ja relativ viel geschwätzt am Radio. Ich meine, ist ja,
ja, manchmal ist es ein bisschen zu wenig zur Nacht. Wenn ich verwache, dann finde ich keinen, der schwätzt.
Um wieder einschlafen.
Ja.
Jetzt habe ich vorhin etwas gehört. Sie haben gerade gesagt, dass Sie seien am Anfang ein bisschen abgehärtet als Musiker. Christoph Baumann, was meinen Sie da damit?
Ja, es ist natürlich so, dass man eben, wenn man quasi in dieser von Lärm erfüllten Landschaft sich noch als Musiker bewegt, dann kommt man sich natürlich als Störenfried vor, oder? Weil das heitere Plätschern wird dann unterbrochen durch ein bisschen wie soll ich sagen, unangenehmere Statements. Also ich versuche zum Beispiel Musik zu machen, wo man muss hören und wo man ja, vielleicht sich sogar ein bisschen ärgert oder einfach angeregt wird. Also eigentlich das Gegenteil von dieser anderen Funktion von Beschallung.
Mit dieser Musik sprechen Sie aber eher ein kleines Publikum, also als relativ, ja, als Jazzmusiker hat man immer Mühe, also, sagen wir mal, jetzt wirklich im vollen Saal zu haben, wo Leute, die sich dann wirklich auf das einlösen.
Zwangsläufig, ja, weil es ist schwierige Musik zum Hören. Und eben, man hat natürlich auch genug, also man kommt eigentlich übersättigt schon in der Regel so Konzert, weil eben überall eigentlich irgendeine Musik läuft. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich verstehe jeden, der nicht an ein Konzert kommt, oder? Weil man tut sich doch etwas an und es ist eigentlich ein Engagement, wo man selber muss aufbringen muss, überhaupt Musik zu hören. Eben, weil sonst wird einem das so serviert. Und ich denke, das ist schon immer ein bisschen eine Anstrengung gewesen, die auch der Zuhörer hat müssen mitbringen musste. Also für quasi eben nicht gerade Hintergrundmusik.
Sind Sie auch schon mal an einem Jazz-Konzert gewesen?
Ich glaube nicht, nein.
Also wissen Sie gar nicht, wie das jemand tönt?
Jawohl, also mehr oder weniger, aber...
Das ist ein gar weiter Begriff natürlich.
Nein, aber also, es ist wirklich unsinnig, dass ich in ein Konzert gegangen bin. Ich liege einfach besser auf meinem Bett. Weder im Konzertsaal, dass ich da in einem unbequemen Stuhl hocke.
Ja, das kann ich gut verstehen.
Lassen wir das mal für den Moment. Sie beide, ich habe es vorher gesagt, sind hier in der Gegend aufgewachsen. Sie sind zu Längnau aufgewachsen. Hanna Zweig, wann sind Sie das letzte Mal dort gewesen?
Im letzten Herbst. Ich gehe ganz regelmässig vor dem jüdischen Neujahr, Rosh Hashanah, auf den Friedhof. Immer. Und der ist im Herbst. Und der Monat vorher gehe ich immer auf den Friedhof, weil dort sind meine Eltern beerdigt und meine mütterlichen Grosseltern.
Ihre Eltern sind in den 30er Jahren in die Schweiz gekommen?
Ja.
Wie ist das gegangen?
Mein Vater hat 1930 in Frankfurt eine Schlägerei mit einem Nazi und hätte gewusst, er war ziemlich heftig, er muss raus und dann hat er beschlossen, bei der ersten möglichen Gelegenheit aus Deutschland raus und hat dann ein Inserat gesehen von dem damals israelitischen Altersheim in Längnau und hat sich gemeldet und meine Mutter war Krankenschwester und er Religionslehrer und dann haben sie die Stelle bekommen.
Also die Leitung vom israelitischen Altersheim,
ja,
in Längnau.
Ja, ja.
Dann sind Sie also von Frankfurt, Sie sind glaube ich etwa 7 Wochen alt,
ja,
dann auf Längnau, ja, also aus, ja, einer Grossstadt in eine
Kirche. Ja gut, von dieser Grossstadt habe ich nicht viel mehr gespürt.
Und Ihr Vater als Theologe hat dann das
Altersheim? Nicht Theologe, es gibt ja keine jüdischen Theologen.
Ah, also Religionslehrer.
Er ist Religionslehrer und Vorsänger in der Synagoge gewesen, aber er konnte nicht können singen.
Ja, sag jetzt nichts.
Und nachher hat er dort gelernt, kochen und waschen und Buchhaltung und was man so braucht als Leiter von einem Altersheim. Und dann haben sie dann das gemacht, bis mit 62.
Mhm. Kennen Sie das Altersheim, das israelitische Altersheim in Längnau?
Nein, kenne ich nicht. Also ich kenne eigentlich Längnau nur vom Durchfahren, weil mein Ziel war dann damals Zurzach.
Ja.
Zurzach?
Ja, weil dort hat ein Freund von mir gewohnt und wir haben uns dort zusammen Musik gemacht und Musik geschrieben und so.
In Zurz, auf Zurzi haben wir immer müssen laufen. Von Längnau aus. Und Zurzi war der Bezirkshauptort gewesen. Wenn man etwas dort braucht, hat man 3 Stunden müssen laufen.
Ja, das ist
damals.
Damals.
Jetzt, ich möchte noch ein bisschen in diesem Längnau bleiben. Es ist ja noch speziell, wenn man als Kind in einem Altersheim aufwächst.
Ja. Das ist sehr speziell.
Können Sie sich sagen, wie das war für Sie als Kind?
Ja, ich hatte relativ wenig Beziehungen mit den Pensionären. Mit damals hat man noch Insassen gesagt. ich bin in meiner eigenen Welt habe ich gelebt und bin relativ einsam gewesen. Aber dann während der Schulzeit hatte ich Schulfreundinnen. Aber im Übrigen war es schon eine sehr spezielle Sache gewesen. Und ich war das einzige jüdische Kind in dem Lengnau. Nun, Lengnau war damals ganz katholisch gewesen und es hatte eine reformierte Familie gehabt. Und meine Schulfreundinnen haben mir immer gesagt, also wenn schon nicht katholisch, dann lieber jüdisch, weder reformiert.
Also. Das kann man sich heute fast nicht vorstellen.
Nein, nein.
Ja, das ist eine Weile her.
Da haben Sie aber nicht gelitten als jüdisches Kind jetzt wegen Ihrer Religion in Lengnau?
In Lengnau von den Kindern und von den allermeisten Erwachsenen nicht. Also überhaupt nicht. Allerdings, also ich erinnere mich an eine Begebenheit mit einer Kochschule und Handarbeitslehrerin, die mir dann in den 40er Jahren gesagt hat, ich sei ein Emigrant. Und Emigrant war damals ein Schimpfwort gewesen. Und ich bin heulend heim zu meinem Vater und der hat gesagt, jawohl, das ist schon richtig. Wir sind Emigranten. Und das war eher unangenehm gewesen. Also mehr weder unangenehm.
Jetzt hat aber nachher, wo Sie sind ja dann nachher...
Ich bin nachher auf Baden gekommen, in Beetz.
Ja, wie sind Sie eigentlich dort angekommen?
Ja, also, vom Montag bis am Freitag mit dem Postauto und am Samstag musste ich laufen, weil am Samstag ich nicht dürfen fahren.
Also von der Religion her?
Ja. Und das ist von Haus zu Haus ist das 1,75 Stunden und am Morgen um 7 Uhr im Sommer hat die Schule angefangen. Also, das ist klar.
Das sind Ihre Eltern also relativ orthodoxe Juden? Also relativ
nicht streng. Relativ, sie sehr. Sind orthodox gewesen.
Ja. Da können wir dann, so wie das den Alltag dann beeinflusst hat, da möchte ich nachher noch ein bisschen näher darauf eingehen. Jetzt, so Ihnen, Sie haben jetzt so gehört, wie Hanna Zweig aufgewachsen ist. Sie ist ja eine Generation älter als Sie, Christoph Baumann. Wie hat es denn bei Ihnen ausgesehen? Sind Sie Wettigen aufgewachsen?
Ja, also Wettigen war damals noch ein Bauernkaff mit viel Wiesen und Land. Also ich habe ganz nah beim Bahnhof gewohnt. Da ist jetzt alles wunderbar überbaut, schrecklich überbaut. Und ja, wir sind, also ich habe das Gefühl, ich sei eigentlich noch auf dem Land aufgewachsen. Und bei Wettigen sämtliche Schulen, die man machen kann, habe ich Wettigen gemacht. Also ich musste nie weit laufen in die Schule. Das ist eigentlich... So war es ein Vorteil, da konnte man länger schlafen am Morgen. Und ja, vielleicht noch, um an Anfang anzuknüpfen. Also,
Ihr Vater ist Musiker.
Eben, ich habe gerade darauf gekommen, von meiner musikalischen Frühschädigung. Mein Vater war Klavierlehrer, also ist immer noch, gibt immer noch ein Stunden. Und am Anfang natürlich die Heime. Und dann hat man eben meistens die Musik auch von der falschen Seite gehört, oder?
Vom Jüben her?
Ja, oder von den Schülern, die es nicht haben können. Und ich
war das abschreckend gewesen?
Ja, ich weiss nicht. Ich habe einfach irgendwie immer das alles ein bisschen furchtbar gefunden, die Musik. Und irgendwie, es ist dann eben ein späterer Zufall, hat dann echt zugeführt, dass ich doch noch Musiker geworden bin.
Ah, da haben Sie sich gar nicht, also als Kind haben Sie gefunden, Musik, nein.
Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was klar war. Ja, nie Musiker.
Ist es dann, so, wenn man so einen starken Vater hat, der so bekannt ist, ein bekannter Musiker war, spielt das eine Rolle? Oder ist es wirklich so, immer zu hören, wie die Schüler üben müssen?
Ja, ich bin ja selber natürlich auch ein Opfer von dieser Musikerziehung. Also meine Mutter hat dann müssen mit mir üben. Und dann ist immer... darum gegangen, wer schneller die Nerven verliert, meistens sie natürlich. Und ich bin wahrscheinlich, kann ich mit Stolz vermelden, der schlechteste Schüler von meinem Vater. Und das Schlimmste, was mir angedroht hat, ist, zu einem anderen Klavierlehrer geschickt zu werden. Und dann habe ich immer wieder einen geübt und dann wieder. Das ist wieder gut gewesen. Und ja, ich habe auch die furchtbaren Vortragsübungen gehasst, die man dann hat müssen machen. Ja. Oder, wo man da irgendein Stückchen spielen muss, das man gar nicht will und eigentlich auch gar nicht kann. Und irgendwann später habe ich dann gemerkt, dass es noch viel interessantere Arten gibt von Musizieren, als da diese blöden Noten nachzuspielen. Mhm. Und das hat dann den allgemeinen Umschwung
bewirkt.
Eingeleitet, ja.
Wo ist das passiert? Wo genau? Der Umschwung, was ist der Auslöser gewesen?
Ja, das eine war natürlich die Musik, die man gehört hat. Also damals so Beatles, Rolling Stones und so. Und dann hat man versucht, oder ich habe versucht, das nachzuspielen. Und das ist immer relativ gut gegangen. Also viel schneller als mit den Noten. Mhm. Und das andere war aber schon immer sehr früh gewesen. Dann hat man eben Noten gehabt, schon einen komplizierten Akkord. Und schon bis man den gedruckt hat, ist es so gewesen, dass man aber eigentlich viel spannendere Akkorde gedruckt hat. Und dann habe ich mich dann lieber mit denen noch gehört, eine Stunde lang befasst. Aber den ersten Akkord habe ich immer noch nicht richtig gespielt. Also das hat dann einfach so seinen Weg genommen. Mhm.
Haben Sie dann Gleichgesinnte gefunden? Sie müssen ja dann irgendwo, muss es ja dann gezündet haben.
Ja, natürlich. Dann vor allem in der Mittelschule hat es Kollegen gehabt, die auch Musik gemacht haben. Und wir haben zusammen Musik gemacht. Wir haben zusammen auch von Musiktheater machen. Und auch Musik machen ist dann eigentlich wie ein Bedürfnis geworden. Also einfach auch das Spielen, das Improvisieren. Da haben wir stundenlang einfach gespielt und das war eigentlich eher sinnig zu machen.
Wann sind Sie das erste Mal auftreten?
Oh, ja eben, also wenn wir jetzt Vortragsübungen nicht zählen, dann...
Sehen Sie, das ist das, was ich gehe hören.
Ich tue sie dann mal an ein Konzert
einladen. Auch lieber nicht. Laden Sie meine Enkel in den Spessen.
Mein erstes Konzert, ja, da weiss ich nicht ganz genau. Ich mag mich nur an eins erinnern, aber ob das erste war, weiss ich nicht. Haben wir dann im Semi damals, also Lehrseminar Wettigen. Das war eben auch so noch etwas gewesen, oder? Wenn man nicht gewusst hat, was machen, ist man einfach
das
Lehrseminar. Weil das heisst, zeichnen Musik gratis, weiterpennen und einen Beruf haben. Und das war perfekt gewesen für meine Entwicklung. Und, dann haben wir dann irgendwann an einem Fest haben wir eine Bluesband gehabt, die Blues gespielt hat. Aber ich glaube, der Sänger hat dann irgendwie schon ein bisschen zu viel geraucht gehabt. Auf jeden Fall. Die Leute sind dann irgendwann gefragt, ob man die Musik nicht noch einmal anders machen könnte. Das hat schon dort angefangen. Also eigentlich eher ein Misserfolg. Aber das hat sich dann auch geändert mit der Zeit.
Sie sind aber dann mit anderen Musikern und Künstlerkollegen in eine Wohngemeinschaft gezogen. Und ich nehme an, dort ist doch einiges dann passiert.
Ja, dort ist dann eigentlich der ganze Wahnsinn weiter kultiviert worden. Also wir haben damals in einem ganz grossen Haus gewohnt, in Rinniken. Es hat etwa 20 Zimmer gehabt, 13 davon sind sicher bewohnbar gewesen. Man hat nie ganz genau gewusst, wer wirklich dort wohnt. Das ist also wirklich ein Wege vom Feinsten gewesen. Am Anfang, wenn man sich das so vorstellen, kommt man rein zur Küche und dort ist einfach schon mal ein Tisch mit schimmelndem Geschirr. Oder? Also, Sie können sich vorstellen, meine Privatschüler, was die für einen Eindruck haben. Und man hat also lieber im Brockenhaus wieder neues Geschirr gekauft, als das jemand abgewaschen hat. So hat das dann angefangen. Und dann mit der Zeit haben wir dann das aber doch können organisieren besser. Und eben dort haben Musiker gewohnt und Bildhauer. Und ganz viele von den Produktionen, die wir damals eigentlich gemacht haben, sind eigentlich in dem Haus innen entstanden. Also man hätte dort auch die ganze Nacht lang spielen können, weil vis-à-vis in Speiz war.
Ja, aber wenn auf jedem Zimmer einen anders gespielt hat, wie ist denn das gewesen?
Anregend. Dann haben wir gedacht, ja, dann muss ich da ein bisschen dagegen lernen. Ja. Ja, und
da hat es ja das damals berühmte Cherry Dental Kollektiv gegeben. Das ist eine Art, kann man dazu noch etwas sagen, das war so auch ein Anfang von Ihnen, wo Sie so eigentlich in die Richtung eingeschlagen haben, eben Musik machen, wo noch das Musiktheater ist. Also nicht nur Musik, sondern mit allem Klamauk und anderen Sachen zuher.
Ja, das ist eigentlich so aus dieser Mittelschule heraus entstanden. Das ist eben, wo man dann herausgefunden hat, dass eben Musik in Verbindung mit Theater eigentlich die Leute noch mehr erreicht, habe ich mich eigentlich mehr mit dem auseinandersetzen. Also wie macht man so Shows? Das sind zum Teil sehr parodistische Sachen gewesen. Und es hat dann in Wettigen die Ateliergemeinschaft gegeben, die Spinnerei, wo man das einmal hat können proben und aufführen. Und da war eigentlich eine gute Bande von Leuten zusammen gewesen. Also zuerst natürlich alles Schulkollegen. Und dann mit der Zeit sind aber immer mehr andere Künstler aus der Region dazugestoßen. Und so hat das eigentlich so eine multimediale Kiste gegeben, könnte man jetzt sagen. Und das war eigentlich auch der Grund für mich, dann ein Musikstudium zu machen, weil mich hat dann doch anfangen zu interessieren, wie man das überhaupt organisiert, Musik. Und ich bin dann an der Jazzschule auf Bern. Das war damals die glaube, erste war in Europa, also, nein, die zweite. Also im westlichen Teil von Europa, die allererste war in Leipzig, aber das hat man damals noch nicht gewusst. Die andere wäre in Graz gewesen und eben die dritte in Bern. Also Berner sind dort ausnahmsweise ziemlich schnell gewesen. Und dann habe ich einfach Antworten auf meine Fragen, plus noch einiges mehr. Und ich habe eigentlich, als ich gerade in der Schule bin, keine Ahnung von Jazz und habe dann eigentlich dort die wunderbare Musik kennengelernt. Und eigentlich auch all die Musikkollegen, die ich zum Teil heute noch mit ihnen zusammen arbeite.
Machen wir nochmal einen Sprung zurück in Ihre Kindheit. Sie sind ja dann an die Schule gegangen, zuerst zu Baden, nachher an der Kantonsschule in Aarau. Und dann sind Sie vor der, ja, haben Sie auch müssen entscheiden, was wollte ich dann beruflich werden. Wie sind Sie dann darauf gekommen, Ärztin?
Ich bin gar nicht darauf gekommen. Mein Vater ist darauf gekommen. Ich wäre eigentlich gerne Juristin geworden. Mhm. Aber erstens bin ich eine Frau gewesen. Und zweitens bin ich Jüdin. Mein Vater hat ganz zu Recht gesagt, wenn du jemals willst, dein eigenes Leben verdienen willst, dann ist das nichts für dich, du findest keine Stelle. Und das war auch so gewesen. Erstens, Frau als Juristin, das war damals schon sehr exotisch gewesen. Und in der Schweiz als Jüdin. Und dann bin ich erst noch zugereiste gewesen und erst 47 eingebürgert worden, weil während der 40er Jahre, also wie eine von der letzten, die noch im Numerus Clausus eingebürgert worden ist, es hat von 41 bis 47 einen Numerus Clausus für die Einbürgerung gegeben. Also ich weiss nicht genau, wie viel, 5 oder 7 im Jahr sind eingebürgert worden und alle anderen nicht. Und das war natürlich ein Handicap. Und dann hat mein Vater gesagt, wenn du ums Verworgen musst studieren, dann studiere halt in Gottes Namen Medizin. Und dann habe ich halt Medizin studiert.
Aber er hat sich also nicht davon abgehalten zu studieren. Also er hat das eigentlich noch gut gefunden. Dass sie
ja, Bildung hat natürlich einen sehr hohen Stellenwert gehabt. Und ich glaube, das Längnau sind wir die Einzigen gewesen, die so viele Bücher hatten. Und ich bin sehr gefördert worden im Lesen und auch eigentlich dann, sobald ich auch lesen konnte. Ich habe mich besinnen, unsere Erstklasslehrer, die hat immer das Heidi am Samstag in der letzten Stunde vorgelesen. Und ich wollte unbedingt das selber lesen und habe darum sehr rasch gelesen.
Und haben natürlich dann auch Zugang gehabt zur Bibliothek von Ihren Eltern?
Ja, mein Vater hat mir immer gesagt, du kannst nehmen, was du willst. Das ist wahrscheinlich langweilig für dich, aber probier es. Und meistens hat er recht gehabt. Und so bin ich ans Lesen gekommen. Und nachher bin ich auf Zürich gekommen, an die Uni. Und habe dann das Medizinstudium gemacht. Und nachher hatte ich ein Kind. Also der Kürold ein Kind gehabt. Und dann habe ich 6 Jahre ausgesetzt und bin nachher wieder ins kalte Wasser gegumpelt. Das war dann allerdings ein bisschen hart, weil man 6 Jahre aus der Medizin draussen war. Das erste Jahr war sehr schwierig. Aber nachher habe ich halt das gemacht, für Geld zu verdienen. Und als ich nicht mehr unbedingt Geld verdienen musste, habe ich gefunden, jetzt mache ich noch etwas, wo mir gefällt. Und dann habe ich angefangen, Geschichte zu studieren.
Jetzt, Sie sind ja Gerichtsmedizinerin, Pathologin. Ja. Also Sie haben sich nicht damit befasst, Kranke zu heilen, sondern Sie haben sich mit den Toten auseinandergesetzt.
Die Lebenden habe ich heute noch nicht verleiden, wenn sie krank sind. Wenn sie krank sind. Also ich will nicht missverstanden werden.
Zuerst die lebenden Kranken und dann die lebenden Musiker.
Und am schlimmsten die kranken Musiker.
Oh ja.
Ja, nein, ich muss es darum nicht verleiden, weil ich meine Prognose nicht verleiden. Ich habe einmal einen halben Tag im Kinderspital probiert zu arbeiten, zu Bern. Und bin 3-mal ohnmächtig am Boden gelegen. Und um 12 Uhr bin ich zum Chef und habe gesagt, es tut mir leid, aber ich gehe jetzt wieder, das kann ich nicht.
Was hat Ihnen leid da?
Oder was? Ich habe es einfach nicht mehr verleiden. Ich habe gewusst, das Kind, das hat jetzt, das erste Kind, das ich gesehen habe, hat einen Knochenkrebs gehabt. Und das hat eine sehr schlechte Prognose. Und ich habe gewusst, das Kind stirbt mit grösster Wahrscheinlichkeit. Das habe ich einfach nicht mehr verleiden. Wenn sie dann gestorben waren, das war dann in der Ordnung.
Können Sie sich etwas darunter vorstellen, Christoph Baumann, unter einer Gerichtsmedizinerin, Pathologin?
Ja, also, da ich auch. Neben, also, ich tue ja viel Zugreisen und viele Bücher lesen und immer auf drei Ebenen. Und dann lese ich halt auch Krimi, wenn ich
mir bin. Also, so ist es nicht.
Eben, genau so, habe ich sagen. Sehen Sie? Eben dort.
In der Regel ist es so, dass irgendwann im dümmsten Moment die Polizei anruft und sagt, jetzt musst du kommen. Ich kann mich besinnen, da ist mein Jüngster etwa, ja, vielleicht 9, 10 gewesen. Und da hat auch die Mordkommission angerufen, Mutter wollen, und der hat das Telefon gepackt. Mami kann nicht kommen, es ist ganz blöd in der Badwanne.
Sehr gut.
Das habe ich jahrelang zu hören bekommen. Und nachher, dann geht man halt an irgendwelche Tatorte. Und das ist meistens regnet es, oder es ist kalt, oder es ist Nacht. Kriecht unter irgendwelche Lastauto für Spuren zu sichern. Oder misst irgendetwas aus. Und wenn man Glück hat, kann man dann nachher noch heim zum Morgen essen. Und wenn man Pech hat, dann ist man gerade ins Büro. Weil ob man jetzt die Nacht hat müssen gehen oder nicht, das hat niemand interessiert. Um halb acht hat man gleich müssen anfangen zu arbeiten.
Also auch wieder auf der Pathologie.
Ja.
Das ist aber gleich fast so in diesen Krimis, die ich gelesen habe.
Heute ist es, glaube ich, nicht mehr so, aber damals war es schon so.
Aber ich denke, Sie haben ja sicher auch, also Pathologie beinhaltet ja jetzt auch noch, dass man sich mit Toten, dass man die Toten muss untersuchen. Ja. Haben Sie da nie Mühe gehabt damit?
Nein. Nein, da damit. Also mit Kindern ist es eher schwierig gewesen, aber nein, das ist...
Man ist ja dann alleine mit einem Toten im Zimmer, was, oder?
Der macht nichts. Die Lebungen sind viel gefährlicher. Ja, es ist doch so. Also mir hat noch nie ein Toten etwas gemacht.
Aber fasziniert Sie der Tod?
Ja, je älter man wird, desto mehr, also sollte man sich zumindest mit dem Tod beschäftigen, mit dem eigenen vor allem. Und natürlich beschäftigt einem das ist klar. Und da hat jeder wahrscheinlich seine eigene Strategie, für mit dem umzugehen. Ich kenne Leute, die das verdrängen, bis sie todkrank im Spital sind. Und es gibt andere, zu denen gehöre ich, die haben das organisiert. Und entsprechende Leute instruiert. Und jetzt lebe ich ganz friedlich weiter. Also, das heisst überhaupt nicht, dass, wenn man ein Testament macht und sein Zeug in die Ordnung bringt, dass man nachher sterben will. Das ist nicht das Gleiche. Aber ich finde das wichtig. Und dann ist für mich, hat der Tod insofern kein Schrecken, weil mein liebster Freizeitaufenthalt in meiner Jugend war der Friedhof. Mhm. Der jüdische Friedhof zwischen Rendingen und Lengnau, den bin ich jeden Mittwochnachmittag lesen.
Beschäftigung mit dem Tod, ist das für Sie auch ein Thema?
Ist doch ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Ich muss auch wieder zuerst eine Anekdote anbringen. Am 50. ist der Geburtstag von einem Freund von mir, hat ein anderer Freund von dem Freund Laudatio geholt und die hat so angefangen, herzlich willkommen in der Todeszone. Und also nein, man muss sich natürlich mit der Zeit, ja, wenn man älter wird, befassen, muss sich vielleicht mehr mit dem. Man sollte eben das Zeug organisieren. Ich habe es natürlich noch nicht organisiert.
Ich schon.
Ja, weil es kann einem immer etwas passieren, abgesehen davon. Und das stimmt, dann weicht man natürlich schon ein bisschen aus. Einfach, weiss aber eigentlich gar nicht genau, wieso. Macht es einfach nicht unbedingt. Eigentlich müssen wir das immer schon geregelt haben.
Ich weiss nicht, ob es Leute gibt, die Angst haben davor, oder ob es ein Tabu ist. Heute wird ja der Tod viel mehr tabuisiert in der Gesellschaft. Also, wo meine Mutter gestorben ist, sind meine jüngsten Enkel etwa 3-jährig gewesen. Und es hat eine grosse Diskussion zwischen dem Rabbiner und meinem Sohn gegeben, ob er jetzt die darf mit auf den Friedhof nehmen. Der Rabbiner war dagegen gewesen. Wir sind alle dafür gewesen. Wir haben putzt. Sie sind mitgekommen. Ich sehe nicht, warum nicht.
Ja, also, das würde ich auch so sehen. Trotzdem ist für mich eigentlich so weit, also die Art von Begleitung oder von Leuten, die gestorben sind oder im Sterben sind, ist für mich eher ungewohnt, weil die Leute, also die ich schon verloren habe in dem Sinn, die sind relativ schnell, also kurzfristig gestorben. Und meistens ist dann die Beerdigung schon fast ein bisschen ein merkwürdiger Anlass. Also, weil man nie so genau weiss, sollen wir jetzt froh sein für die Person, die hat gehen können, oder sollen wir jetzt traurig sein, wie sie gegangen ist, oder sollen wir jetzt wie alle anderen auch so tun, wie wenn es so wäre oder so. Also, ich dort ist ganz ein grosses natürlich ein Konglomerat von Unausgesprochenem. Oder?
Ich glaube, man trauert mehr für sich selber, weder für den, der gestorben ist. Also, mir geht es so.
Also, ich denke das auch.
So weil der, der gestorben ist, der ist gestorben. Ja. Für den ist es ja in der Ordnung. Aber der Verlust hat den, der zurückbleibt.
Ja, ich denke auch. Also, und auch natürlich die Rituale, die eigentlich den Überlebenden helfen, das irgendwie zu überwinden. Ja,
da haben wir es natürlich gut. Ja. Weil unsere Todesrituale sind außerordentlich streng und genau. Das hat einen genauen Ablauf. Und da gibt es eigentlich wenig daran zu verändern.
Mhm. Ich möchte jetzt, es wäre interessant, jetzt die Rituale mal anzuschauen, aber ich glaube, es führt uns ein bisschen zu weit. Ich möchte mal noch ein bisschen mehr wissen von Ihnen, Christoph Baumann. Ich habe es vorher gesagt, Sie tun fürs Leben gerne improvisieren. Also es ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Ihrer Musik. Jetzt hat kürzlich ein berühmter Jazzpianist, Keith Jarrett, in einem Interview gesagt, er müsse 4 Wochen vor einem Konzert sich total zurückziehen und innerlich völlig leer machen. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, anders, aber das Thema von der Leere ist natürlich etwas Grundsätzliches. Also improvisieren heisst eigentlich, dass man auf der Zeitachse fortwährend etwas erfindet. Also wie beim Reden. Wenn wir reden, tun wir ja auch auf eine Art improvisieren. Und am besten geht das natürlich, wenn man eigentlich leer ist und nichts sich vorgenommen hat. Weil sonst tut man ja den Prozess stören, den man ausübt mit quasi vorgefassten Elementen. Und die Frage ist natürlich, wie kommt man zu dieser Leere? Da gibt es sehr verschiedene Rituale, also bei all diesen Musikern.
Was ist Ihres?
Ja, es sind eigentlich 2. Entweder den ganzen Tag nichts machen und so abends dann ans Konzert gehen und vorher aber gut essen und möglichst interessant reden mit den Musikern, die beteiligt sind. Oder 8 Stunden üben, dass sie völlig abgekämpft aufs Set kommen und dann hat das eben den gleichen Effekt. Mhm. Einfach die Leere und dann ist eigentlich die weiße Leinwand da, wenn man bildlich gesagt das will, so darstellen, wo man dann kann quasi wie neu anfangen. Und dann manchmal entstehen wunderbare Sachen, manchmal natürlich auch nicht.
Das ich würde das den Parlamentariern vorschlagen. Anstatt, dass sie konstant ihre Zeit füllen mit Pseudoproblemen, leer herstehen und die wirklichen Probleme anschauen.
Ja, das kann ich unterschreiben. Oder einfach mal den Fernseher abstellen.
Ja, zum Beispiel. Ja, ich habe keinen, ich muss ihn nicht abstellen.
Ja, wir haben auch keinen.
Jetzt aber gleich nochmal, es ist auch nochmal ein interessantes Thema, aber jetzt mit dem Improvisieren, ohne Absprache, ohne quasi Vorbereitung untereinander zu spielen, wie geht denn das? Also irgendeiner muss ja mal anfangen mit Spielen und der andere muss übernehmen. Funktioniert das mit miteinander anschauen oder einfach nur mit hören und im Moment, wo es einem richtig dunkel drin hineinkommt? Wie geht das?
Ja, theoretisch natürlich oder auch praktisch mit allem. Es um sich das vielleicht besser vorstellen können, ist, müsste man vielleicht, da könnte man das mit dem Jassen vergleichen. Ich bin zwar ein schlechter Jasser, aber das Wesentliche, was ich sagen will, ist immer, man muss immer wissen, was gegangen ist, damit man weiss, was die anderen schon haben oder noch haben. Und beim Improvisieren ist es eigentlich ähnlich. Wir fangen mal an. Und auf dem, wo angefangen hat, das ist ja, das kann man nicht mehr ausgümmeln, also im Gegensatz zum Komponieren, das ist da. Und mit dem muss man zusammenbauen. Das heisst, man muss eigentlich immer fortwährend wissen, was habe ich gemacht, was haben die anderen gemacht, wo könnte es hin. Und dann tut aber jeder von diesen Beteiligten immer halt neue Entscheide fällen. Und dann geht es vielleicht auch noch jemand anders durch, als man gemeint hat. Und dann tut man wieder, also ich versuche jetzt das auf, das geht natürlich alles blitzschnell, nicht so langsam, wenn ich jetzt das erkläre, tut man versuchen, aha, dann könnte es da durchgehen, du meinst das, dann könnte ich doch das. Und so, das ist eigentlich eine ganze komplexe Form von Kommunikation mit ganz vielen Aspekten.
Das ist ganz ähnlich, nur auf einer sehr langen Zeitachse, wie so ein Buch entsteht. Da hockt man nicht einfach in einem Zimmer oder in einem Archiv, sondern es ist ganz wichtig, dass man immer wieder mit anderen kommuniziert und die Kritik sucht. Und ja. Ich suche eine extrem Kritik und das Gespräch mit Leuten, die Bescheid wissen über das Gebiet.
Machen Sie das auch in der Musik?
Ja, also auf der einen Seite ist natürlich die Art von Musik schon wie ein Gespräch. Es ist eigentlich ein Dialog mit anderen Mitteln. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Gespräche über die Musik. Also man muss, finde ich sehr wichtig, dass man auch redet über das, was gemacht ist, eben damit die Kritik möglich ist, damit man merkt, wie denkt denn der andere. Weil mit der Zeit kann man sogar mit der Strategie von den Mitspielern spielen. Und das ist dann eigentlich wie ein ganz spannendes Spiel.
Das heisst aber, man müsste eigentlich sehr viel zusammenspielen. Man müsste immer wieder zusammenspielen,
ja, sodass
man quasi so wie eine regelmäßige Möglichkeit hat, mit den gleichen Leuten zusammen so zu spielen.
Ja, das ist eigentlich unabdingbar, dass das überhaupt kann wachsen kann, so etwas. Weil sonst wächst ja nur das bei einem selber. Und das macht aber eigentlich in dieser Art von Musik keinen Sinn.
Also, es gibt ja nicht so viel Platz, wo man so sagen wir regelmäßig spielen kann.
Nein, nicht mehr. Also früher ist ja die Art von Musik, also der Jazz ist ja in Clubs entstanden. Da muss man sich vorstellen, die Gruppe hat zum Teil 5 Monate am gleichen Ort gespielt. Und man kann sich ja vorstellen, was da entstanden ist. Einfach weil es ist nicht so darauf angekommen, dass es jeden Abend wahnsinnig gut ist, sondern einfach, man hat sich immer auf das Abenteuer eingelassen. Und heute ist das natürlich von der Struktur her ganz anders. Es gibt eigentlich fast keinen solchen Ort mehr. Wir haben jetzt das Glück gehabt, immer in Baden seit 5 Jahren, immer können jeden Donnerstag im Winter spielen mit diesen Leuten. Und das hat natürlich wahnsinnig den Prozess beschleunigt von dieser Kommunikation.
Das ist wie ein Nährboden, eine Art.
Ja. Gut, Nährboden ist natürlich auch noch andere Musik. Aber eigentlich die Möglichkeit, das immer wieder können zu machen, ist eigentlich auch wie ein Training. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Voraussetzung für diese Art von Musik.
Sie haben es vorher gerade eingebracht, eine ähnliche Arbeit haben Sie jetzt gehabt, als Sie das Buch geschrieben haben. Sie haben vorher gesagt, Sie haben mit 60 Jahren Ihren Beruf als Ärztin aufgegeben, Hanna Zweig, und haben angefangen, Geschichte zu studieren. Und Sie befassen sich mit der eigenen Vergangenheit, also so der jüdisch-schweizerischen neueren Geschichte. Mhm. Und Sie haben jetzt das Buch herausgegeben über Sali Meier, das ist ein jüdischer Seiden.
Stickereifabrikant
gsi, ja. Und eine wichtige Rolle gespielt hat im Zweiten Weltkrieg, ja. Hier in der Schweiz.
Jetzt, nicht nur in der Schweiz.
Und auch, ja, klar, und in Europa und Zusammenarbeit mit Amerika.
Ja.
Jetzt, wie gehen Sie, also was hat Sie denn bewogen, jetzt, sich dieser Geschichte anzunehmen? Was ist es gsi?
Ja, es ist natürlich schon zum Teil ein Eigenbezug gsi. Ich war ein Teil von dieser Geschichte gsi. Und der Mann ist eine außerordentlich umstrittene Figur. Er hat eigentlich in der Schweiz ein sehr negatives Bild hinterlassen. Und ich hoffe, ich habe das ein bisschen relativiert.
Negativ in welchem Sinn? Also das heisst,
er war befreundet mit dem Chef der Polizeiabteilung, mit dem Heinrich Rothmund, der unbestritten ein Antisemit war. Aber die Beziehung war nötig, weil der Sali Meier war der Präsident des Schweizerischen Israelischen Gemeindebund und hat die Verantwortung für die Flüchtlingspolitik und auch für die Unterstützung. Bekanntlich haben die schweizerischen Behörden nur die Weiterreise unterstützt. In der Schweiz der Unterhalt haben die Juden selber müssen unterstützen. Und ich weiss jetzt nicht mehr genau, wie viele Millionen im Ganzen von der Flüchtlingshilfe ausgegeben worden sind. Aber von Amerika sind bis 1949 im Ganzen Grössenordnung 43 Millionen Franken in die Schweiz geflossen, abgesehen mal vom anderen. Und der Sali Meyer war Präsident vom Gemeindebund bis 1943 und gleichzeitig Vertreter vom grössten, von der grössten jüdischen Hilfsorganisation, vom American Joint. Und ist dann der Vertreter zuerst von der, in der Schweiz geworden und dann aber für ganz Europa und für den Fernen Osten, wo auch eine Flüchtlingskolonie war. Und hat illegalerweise Geld in Europa unter den verfolgten Juden verteilt, weil erlaubt ist das nicht gewesen. Die Amerikaner und die Engländer haben ja ein No Trade with the Enemy Act gehabt. Also man hätte eigentlich keine Waren und kein Geld dürfen in das von Nazi besetzte Gebiet.
Jetzt, wo Sie sich mit dieser Geschichte angefangen haben, befassen mit dem Sali Meyer, was ist da bei Ihnen selber passiert?
Ja, ich habe zuerst einmal angefangen damit, es ist vor, ich glaube, 2005 ist ein Buch rausgekommen über die Flüchtlingspolitik vom Gemeindebund vom Stefan Mächler. Und ich habe dort ein bisschen mitgearbeitet und wir haben uns häufig gestritten über die Person vom Sali Meyer. Und dann hat jemand mir einmal gesagt, du, warum machst du eigentlich nicht selber etwas über den Meyer? Und zuerst habe ich gefunden, nein, weil bis jetzt haben alle Finger vom Meyer gehalten, ist sehr umstritten und es ist ein gefährliches Gebiet. Und dann hat es mich aber gereizt. Dann habe ich angefangen damit und dann bin ich da von Archiv zu Archiv pilgert, von New York über Zürich und Bern.
Und haben Sie dort auch über sich selber etwas erfahren, sagen wir über Ihre Familie? Also sind da Ihnen auch noch Sachen aufgegangen, die Sie sich gar nicht gewusst haben bei dieser Arbeit?
Ja. Ich habe im Bundesarchiv eines aus lauter Neugier natürlich die Akten von meinem Vater angeschaut und da habe ich eine Geschichte gefunden, die ist völlig unwahrscheinlich gewesen. Wir haben während dem Krieg kein Fleisch gehabt, weil in der Schweiz ist ein Schächtverbot und koschendes Fleisch hat man nicht bekommen. Und mein Vater hat das Altersheim müssen leiten und ist dann in der Gegend rum und hat Eier eingekauft. Und ist dann von irgendjemandem verklagt worden durch Eierhamstern. und das hat eine Gerichtsverhandlung gegeben. Es ist in der ersten Instanz verurteilt worden wegen Eierhamstern. Und das war damals nicht ganz ungefährlich gewesen, weil wenn er wirklich verurteilt worden wäre, dann wäre Gefahr gewesen, dass die ganze Familie ausgewiesen worden wäre nach Deutschland. In der zweiten Instanz ist er dann freigesprochen worden und darum ist das.
Er hat ja schließlich das Altersheim müssen ernähren.
Ja, natürlich. Ja, man hat die Eier nicht alle selber gegessen.
Wenn Sie das hören, Christoph Baumann, die Geschichte, die sich Dana Zeigis damit befasst, ist Ihnen die Zeit auch noch präsent?
Nein, also jein, muss ich sagen. Eben die,
Sie sind kurz nach dem Krieg dann geboren.
Die Kriegszeit ist natürlich so irgendein diffuses Faszinosum. Also, und quasi einerseits, eben, dass überhaupt so ein Wahnsinn möglich ist. Und dann natürlich die furchtbare Geschichte von dieser Judenverfolgung. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen heute. Was das heisst, dass plötzlich ein ganzer Bevölkerungsteil völlig entrechtet ist, das ist wie nicht wirklich ermessbar. Und über Lektüre kann man sich vielleicht auch in diesem Thema annähern. Aber ich glaube, das Wesentliche ist ja nicht lesbar in dem Sinn. Einfach, das ist nicht transferierbar.
Da bin ich mit Ihnen absolut einverstanden. Ich glaube, es ist unvorstellbar. Auf der anderen Seite ist mir sehr deutlich geworden, was der Yehuda Bauer geschrieben hat. Es ist nicht eine unmenschliche Katastrophe, es ist eine menschliche Katastrophe gewesen. Es haben Menschen gemacht, die sich selber nicht als Heiden bezeichnet haben, sondern zu einem guten Teil als Christen. Und das ist schon eine problematische Angelegenheit. Es hat die sogenannten deutschen Christen gegeben und die haben brav mitgemacht.
Ja, ich denke auch, eben also das Faszinosum besteht ja auch darin, dass man eigentlich wirklich fast nicht versteht, wie es überhaupt so weit gekommen ist. Wie ist überhaupt so ein gesellschaftlicher Prozess möglich, dass quasi...
Da gibt es endlose Literatur.
Ja, eben.
Ich will jetzt kein Seminar
halten. Nein, aber ich sage einfach, es ist eigentlich... Das finde ich eigentlich der Punkt, oder? Wie kommt das überhaupt zu so etwas?
Ja, mit der Arbeitsteilung bringt man die Leute zu vielem. Ja. Der eine fährt vor die Locke, der andere ladet ein und der dritte geht das Gift rein. Also, da bringt man die Leute zu vielem.
Ja, das meine ich, das ist mir auch klar. Ich meine mehr, wie eigentlich eine Gesellschaft das Ganze verschläft, dass so ein Prozess schon gar nicht in
Gang kommt. Meinen Sie jetzt die Schweiz oder meinen Sie?
Nein, Deutschland, also... Das weiß ich nicht. Oder? Das ist ja unglaublich.
Das hat natürlich nicht 33 angefangen.
Nein, viel vorher.
Das hat im 19. Jahrhundert angefangen. Ja. Und die Bezeichnung von Juden als Bakterien oder als Tuberkel, das ist aus dem 19. Jahrhundert. Das hat nicht der Hitler erfunden.
Und das war auch nicht auf Deutschland beschränkt.
Nein,
der ganze Antisemitismus ist ja überall eigentlich vorhanden gewesen. Ich möchte... langsam so gegen Schluss zu, noch ein bisschen wissen, Christoph Baume, was haben Sie für nächste Projekte? Wir haben jetzt vorher ein bisschen etwas gehört über das Improvisieren. Sie machen aber auch Musik für Film, für Theater. Sie haben zum Beispiel den Film, einen von den Stummfilmen,
Sinfonie
einer Großstadt zum Beispiel, vertont. Wie machen Sie so etwas? Schauen Sie dann den Film an und dann kommen Ihnen Sachen in den Sinn? Oder wie geht so etwas? Das ist jetzt wieder etwas anderes als Improvisieren.
Ja, das ist dann vielleicht näher beim Prozess, wie man ein Buch schreibt. Also es geht darum natürlich, also wenn man jetzt zum Beispiel davor redet, wie vertont man einen Film, dann muss man eigentlich jedes Mal wieder vorne anfangen, weil die Methode, die das letzte Mal funktioniert hat, funktioniert bei dem Mal nicht. Und meistens ist es so, dass man eigentlich eingeladen wird, von jemandem so ein Projekt zu machen. Also ich habe zum Beispiel mal dürfen für das Jazzfestival Zürich damals einen Film machen von morgens bis Mitternacht, einen expressionistischen Stummfilm. Der hat mich sofort fasziniert, ich hatte sofort eine Idee von dieser Musik. Und dann habe ich da den Fernseher angestellt und das laufen und dachte, ja, jetzt mache ich das so und so. Und dann habe ich gedacht, es geht überhaupt nicht. Und bei einfach dem Film habe ich nicht nachher mögen, bis ich dann in der Verzweiflung quasi Analyse gemalt habe auf Häuschenpapier, also jede Sekunde genau aufgezeigt. Gezeichnet habe. Dann habe ich eigentlich erst gesehen, wie der Film gemacht ist. Ich konnte dann auch sagen, wieso, also aufgrund von dem, wo sie falsch geschnitten haben. Das ist eine Nebengeschichte. Und dann, wenn quasi die Gedankenarbeit eigentlich erledigt ist und man weiss, um was es geht, die Musik habe ich dann in einer Woche geschrieben, schlussendlich. Aber der ganze Prozess geht natürlich viel länger, der ganze Vorlauf, bis man eigentlich weiss, was man überhaupt will. Das ist eigentlich die eigentliche Arbeit. Und der Rest ist noch der, ich sage jetzt mal, Handwerk. Da muss man einfach wissen, wie man das halt dann organisiert.
Ja, das ist genau gleich. Ja. Die Recherchen, die nehmen sehr viel mehr Zeit, wieder nachher zu schreiben. Nur, wenn die Signaturen dann nicht stimmen, dann ist es ein bisschen betrüblich.
Ja. Ja. Haben Sie ein nächstes Projekt?
Ja, also jetzt gerade das, was anliegt, ist eine Auftragskomposition für das Unerhört-Festival. Das ist ein Festival in Zürich, das in der Roten Fabrik im November startet. Und das ist ein Festival, wo es eigentlich um improvisierte Musik geht. Und ich mache dort, an dem Eröffnungsabend gibt es ein Top-Konzert mit der Big Band von den Studenten von der Hochschule Luzern. Und ein Stück oder ein Teil von dem Konzert hat Barry Guy geschrieben. Das ist ein englischer Bassist und Komponist, der sich mit dieser Art von Musikorganisation schon lange auseinandersetzt. Und eben das andere habe ich verbrochen. Das ist eigentlich auch natürlich die Frage, wie kann man jetzt all die Aspekte, also schreiben, improvisieren, zum Teil organisieren, Zeichensprache, wie kann man die all so verwenden, dass eine Stunde lang möglichst spannende Musik entsteht.
Ihr Buch ist jetzt gerade rausgekommen, letzten Mittwoch war die Vernissage. Ja. Haben Sie ein nächstes Buch im Sinn?
Ich bin schon mit drin, allerdings im Moment nicht in einem Buch, sondern in einem Artikel, eine Anschlussarbeit, Finanzströme, die jüdischen Finanzströme von den Vereinigten Staaten in die Schweiz und von der Schweiz dann weiter über den Meier, der der Einzige war, der das gemacht hat, nach Europa und nach Shanghai.
Ich hoffe, es werden einige Leute, die jetzt zugelassen haben, das ein oder andere Projekt von Ihnen auch hören und lesen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie in die Sendung gekommen sind, uns persönlich, und wünsche allen einen schönen Sonntag. Danke vielmals.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.